Lyrikschule. Gedichte verstehen. Gottfried August Bürger. Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen. Wer bist du, Fürst, des ohne Scheu zerrollen mich dein Wagenrad, zerschlagen darf dein Ross? Wer bist du, Fürst, das in mein Fleisch dein Freund, dein Jagdhund, ungebläut darf Klau und Rachen hauen? Wer bist du, das durch Saat und Forst das Hurra deiner Jagd mich treibt, entatmet wie das Wild? Die Saat, so deine Jagd zertritt, was Ross und Hund und du verschlingst, das Brot, du Fürst, ist mein. Du Fürst hast nicht bei Eck und Pflug, hast nicht den Erntetag durchschwitzt. Mein ist Fleiß und Brot. Ha, du wirst Obrigkeit von Gott, Gott spendet Segen aus. Du raubst, du nicht von Gott, Tyrann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lyrikschule nach einer längeren Pause. War für mich auch ein kleines Motivationstief, aber jetzt ist es so, dass ich im eigenen Deutschunterricht wieder eine Lyrikeinheit habe und aus der Erfahrung ist das so, bei mir zumindest, vielleicht geht das anderen Deutschlehrern oder Lehrern insgesamt auch so, wenn man gerade ein Thema im Unterricht hat und sich da also auch tiefer reindenkt, dann ist man auch generell vielleicht motivierter, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Also immer wenn ich Lyrik unterrichte, dann macht es mir auch großen Spaß, generell ein bisschen mehr über Lyrik nachzudenken. Ja, und in der heutigen Folge soll es dezidiert um politische Lyrik gehen. Das ist eine Einheit, die ich gerade in meiner 9. Klasse mache. Und das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen, weil meine 9-Klässler haben als erstes aufgestöhnt, als sie von Lyrik gehört haben. Das geht ja, glaube ich, ganz vielen SchülerInnen so, dass sie schlechte Erfahrungen damit machen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie Horror vom Auswendiglernen haben, weil das Texte sind, die sie nicht verstehen, weil die Interpretationspraktiken, die in der Schule häufig eingeübt werden, ihnen ja nicht logisch erscheinen, weil sie vielleicht zu eingeengt sind in ihren Deutungsmöglichkeiten, weil sie aus irgendwelchen Gründen mit dieser Gattung noch nicht warm geworden sind. Und ich versuche es momentan, sie warm zu kriegen, indem ich also politische Lyrik erstmal sehr, sehr weit fasse und da eben auch politische Lieder mit einbeziehe und die Lyrics dazu untersuche. Und momentan habe ich da ein paar Sachen rausgesucht von zeitgenössischen Bands, zum Beispiel Ann May Kantereit oder Faber, die sich mit politischen Themen ja auch auseinandersetzen. Ann May Kantereit auf ihrem 2. Album Schlagschatten haben die das erste Mal sich auch politischeren Themen etwas zugewandt. Das ist jetzt keine typisch politische Band, aber zum Beispiel das Lied Weiße Wand ist doch dezidiert politisch und kritisiert den Umgang mit der Flüchtlingskrise in Deutschland. Genauso ein Lied von Faber, das Lied In Paris brennen Autos, jetzt auch um Flüchtlingskrise, die sehr kritisch beleuchtet wird. Und das Ganze ist also verbunden mit Musik, ja, und jungen Musikern. Und ich glaube, das ist dann für Lernende doch nochmal ein bisschen mehr Motivation, sich an so ein Thema erstmal ranzutrauen, ja, und dann, danach kommen irgendwann vielleicht auch die etwas komplexeren historischen Texte, wo man sich jeweils immer in Kontexte auch einarbeiten muss, wenn man über politische Lyrik spricht. Denn politische Lyrik, das ist eine solche, vielleicht kommen wir dazu jetzt an der Stelle mal, die immer den realweltlichen Bezug hat, die also auf irgendetwas in der realen Welt reagiert Und bei Faber und Annemarie Kantereit, bei den beiden angesprochenen Liedern, ist das jetzt etwas, was aus der Gegenwart tatsächlich ist. Ja, Flüchtlingskrise ist jetzt wieder aktuell. Die Lieder sind schon ein paar Jahre alt, reagieren eigentlich auf den Beginn der Flüchtlingsbewegung 2015 so in Deutschland, aber sind natürlich heute wieder hochaktuell. Wenn man historischer jetzt sich mit politischer Lyrik auseinandersetzt, muss man natürlich immer gucken, ja, welches politische Ereignis oder welches Thema war denn das vor 200, 300 Jahren, auf das da der Autor, die Autorin Bezug genommen hat und sich in Beziehung gesetzt hat. Für die heutige Folge möchte ich über politische Lyrik nachdenken anhand von drei, vier exemplarischen Texten, an denen man viel zeigen kann. Darum geht es mir in erster Linie. Man soll daran etwas erkennen, etwas Exemplarisches zur Gattung. Die Auswahl, muss ich sagen, ist mir dabei nicht ganz leicht gefallen, denn es gibt ja unheimlich viele sehr gute politische Texte. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Begriff des Politischen vielleicht auch nicht immer ganz trennscharf zu umreißen ist. So kann auch ein genuin erstmal naturlyrischer Text auch politisch gelesen werden. Er kann politische Implikationen haben, wenn es zum Beispiel darum geht, dass da eine Anklage versteckt ist gegen die Klimapolitik. Ne? Wenn ein solcher Text eine Landschaft beschreibt, die vielleicht eben nicht mehr so natürlich ist, sondern durchgearbeitet. Ich erinnere hier an den Text Durchgearbeitete Landschaft von Braun. Dann ist das ein naturlyrischer Text, aber gleichzeitig auch ein klimapolitischer Text vielleicht, ja. Und so sind auch einige andere der hier im Podcast bereits behandelten Texte ja schon sehr politisch gewesen, auch wenn ich das nicht als politische Lyrik überschrieben habe. Man denke aber besonders an die Folge zu den Antikriegsgedichten. Das sind natürlich Texte, die mit ihren ästhetischen Mitteln auf eine Außenwirkung zielen, die einen besonders starken Appellcharakter haben. Also das, was politische Lyrik ausmacht. Eben das zeichnet politische Lyrik aus, wie gesagt, dass sie auf etwas Bezug nehmen, was in der realen Welt gerade Thema ist. Und das war für die Antikriegstexte halt immer ein aktuelles, drohendes oder tatsächlich auch bestehendes Kriegsgeschehen. In der besagten Folge habe ich ja auch bereits einige Überlegungen zu politischer Lyrik angestellt, die ich hier teilweise wiederholen und hoffentlich natürlich auch vertiefen werde. Ja, also letzten Endes sind es drei, vier Texte geworden aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Und den ersten Text habe ich eingangs bereits rezitiert. Es ist ein, glaube ich, doch sehr bekannter Text. Es ist ein Text von Gottfried August Bürger und der stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es wird später ein kurzer, relativ unbekannter Text von Fontane folgen, also aus dem 19. Jahrhundert. Und schließlich ein Text der jüngeren Geschichte von 2012. Und der Autor ist Günter Grass. Bei einigen Hörern mag es da schon Klick machen und sie werden wissen, um welchen Text es da gehen wird, wenn sie hören, Grass 2012, Gedicht, politische Lyrik, naja, so viel kommt da nicht in Frage. Doch fangen wir vorne an. Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrann. Das ist ein kurzer und eingängiger Text, den Hinz und Kunz, also jedermann, schnell verstehen werden. Bürger formuliert seine Botschaft zwar in einer regelmäßigen und ästhetisch durchdachten Form, es handelt sich um 6 Strophen zu je 3 Versen. Er wird dabei aber nie zu artifiziell, nie zu schwierig. Auffällig ist vielleicht, dass er auf Reime verzichtet, obwohl das für die damalige Zeit ja durchaus üblich wäre. Und auch das kann man, denke ich, deuten. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, warum macht er das? Vielleicht will er sich damit eben gerade von der normalen Alltagslyrik abheben. Vielleicht sucht er den Schulterschluss zu dem englischen Blankvers bei Shakespeare. Vielleicht möchte er einfach hier aufzeigen, das ist eine Thematik, die also nicht so wunderbar harmonisch aufgeht, dass es sich reimt, sondern gerade dadurch, dass es sich nicht reimt, möchte er aufzeigen, dass er hier also Kritik äußert. Man kann das unterschiedlich deuten. In jedem Fall ist es so, dass die Struktur insgesamt eine sehr einfache und verständliche ist, dass die ersten drei Strophen durchgängig gleich aufgebaut sind. Und dabei ist es so, dass an den Fürsten, das ist also im Gedicht, ja, in der Welt des Gedichts der Adressat, das Gedicht an sich ist natürlich an ein größeres Publikum insgesamt gerichtet, aber innerhalb der Welt des Gedichts, und das muss man unterscheiden, ist der Fürst der Adressat und an ihn wird die Frage, die rhetorische Frage natürlich gestellt, wer er denn sei, dass er sich verschiedene Willkürakte erlauben könne. Und zu diesen zählen die ungestrafte Gewaltanwendung gegen den Sprecher, der beinahe unter die Räder und Hufe der fürstlichen Kutsche gerät und von den Jagdhunden im Tross bedroht wird. Das verdeutlicht, wie wenig Achtung der Adlige vor anderen Menschen, ihrem Leben und wohl auch ihrer Menschenwürde hat. Der Sprecher wird also genauso gering geachtet wie das Wild, dem die Treibjagd des Fürsten ja folgt. Das ist also das eine, ja, also ein Gewaltakt gegen Leib und Leben. Und dabei ist es ja aber so, wir sind im 18. Jahrhundert und langsam natürlich auch so setzt sich die aufklärerische Idee durch. Und da sollte man doch eher sich vorstellen, dass in einer aufgeklärten Welt auch ein in Anführungszeichen normaler Mensch, wie hier der Bauer, der Sprecher, einen höheren inhärenten Wert besitzen sollte. Also mindestens gleichwertig mit dem Fürsten. Doch der Fürst kümmert sich nicht darum, vielmehr missachtet er die Arbeit des Bauern, indem er über dessen Felder reitet, ganz sorglos, bedenkenlos und dabei eben Schäden verursacht. Der Bauer betont aber, dass ohne ihn der Fürst ja gar kein Brot essen könnte, denn die Feldarbeit ist es schließlich, die die Basis der menschlichen Zivilisation bildet. Der Fürst hingegen hat daran keinen Anteil und konsumiert doch sorglos das, was ihm eigentlich ja nicht zusteht, denn er arbeitet nicht. Jedenfalls steht es ihm nicht zu, wenn es nach dem Bauern geht. Dieser lehnt in der letzten Strophe schließlich auch ab, dass der Fürst durch Gottes Gnadentum vielleicht die Berechtigung besitzen könnte, so zu verfahren. Aber er sagt eben ganz klipp und klar, du nicht von Gott. Also er lehnt es ab, er negiert das. Und das zeigt sich für den Bauern auch darin, dass der Fürst eben nur parasitär und räuberisch handelt und eben nicht im Sinne von Gottes Gerechtigkeit. Und ihm wird damit, also dem Fürsten, das Recht abgesprochen. Und er wird als Tyrann bezeichnet. Wir folgen also dem Gedankengang des Bauern, der am Anfang den Fürsten noch als Fürsten bezeichnet, am Ende aber dann zu der Erkenntnis kommt, nein, das ist kein Fürst. Fürst, das ist ja ein Hochwertwort, das beinhaltet Gottes Gnadentum, Eingesetztheit von Gott. Und das ist eben hier nicht der Fall, deswegen ist er ein Tyrann. Und damit sind wir dann auch beim Titel des Gedichts am Ende dieses Gedankengangs angekommen. Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen. Und dieses durchlauchtig ist natürlich hier an der Stelle auch sehr zynisch, ironisch zu lesen. Er hat ja vorhin gesagt, dass jeder politische Text auch immer auf eine realweltliche Sache Bezug nimmt. Und hier ist das eine relativ abstrakte Sache. Es ist jetzt also kein ganz konkretes Ereignis, was man irgendwie datieren könnte. Es ist mehr ein ideengeschichtlicher Konflikt, denn wir haben auf der einen Seite die erstarkende Aufklärung mit ihren Idealen, wir haben aber auf der anderen Seite eben auch noch das Fronsystem und wir haben Willkürherrschaft in Deutschland in bestimmten Gebieten und Bürger zeigt hier also sozusagen diesen Konflikt ganz direkt auf, unter der Lupe sozusagen. Der Text von Bürger hat mich an einen anderen aus der gleichen Zeit erinnert, der für gewöhnlich zu den Fabeln und damit eher zur Prosa als zur Lyrik gezählt wird. Da die Fabeln in der Aufklärung häufig aber auch in Versen und in Reimen verfasst waren, ist die Grenze hier doch recht fließend. Und außerdem ist seine Intention ebenfalls ein mehr oder weniger konkreter gesellschaftlicher Appell und damit ist es eine politische Fabel. Der Text stammt von Christian Fürchtegott-Gellert. Und zur zeitlichen Einordnung vielleicht so viel. Dieser Text, er heißt übrigens Das Kutschpferd, wurde von Gellert 1746 erstmals in einer Fabelsammlung veröffentlicht. Der Text von Bürger, den wir zuerst gehört haben, ist später entstanden, 1773. Also sehr wahrscheinlich sogar, dass Bürger den Text von Gellert gekannt hat. Und vielleicht sogar gibt es hier auch die ein oder andere Beziehung, dass also Bürger sich sozusagen, die Haltung zu eigen gemacht hat, die übernommen hat für seinen Text. Doch jetzt lese ich Ihnen einmal vor. Es ist also Christian Fürchtegott Gellert, das Kutschpferd. Ein Kutschpferd sah den Gaul, den Pflug im Acker ziehen und wieherte mit Stolz auf ihn. Wenn, sprach es und fing an, die Schenkel schön zu heben, wenn kannst du dir ein solches Ansehen geben und wenn bewundert dich die Welt. Schweig, rief der Gaul, und lass mich ruhig pflügen, denn baute nicht mein Fleiß das Feld. Wo würdest du den Haber kriegen, der deiner Schenkel stolz erhält? Die ihr, die Niedern, so verachtet, vornehme Müßiggänger, wisst, dass selbst der Stolz, mit dem ihr sie betrachtet, dass euer Vorzug selbst, aus dem ihr sie verachtet, auf ihren Fleiß gegründet ist. Ist der, der sich und euch durch seine Hände ernährt, nichts Besseres als Verachtung wert? Gesetzt, du hättest bessere Sitten, so ist der Vorzug doch nicht dein, denn stammtest du aus ihren Hütten, so hättest du auch ihre Sitten, und was du bist und mehr, das würden sie auch sein, wenn sie wie du erzogen wären. Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren. So viel zu diesem Vergleichstext, der, glaube ich, in eine sehr ähnliche Kerbe schlägt, wie der von Bürger, aber deutlich weniger bekannt ist. Das Kutschpferd von Gellert greift also erneut diese Kritik am feudalistischen System des 18. Jahrhunderts auf, wobei insbesondere die starren Standesunterschiede und damit verbundene Konflikte thematisiert werden. Man kann hier zwei Teile unterscheiden, einmal eine Fabelhandlung zwischen Kutschpferd und Gaul und dann noch eine Reflexionsebene sozusagen, die sich dem anschließt. In der Fabelhandlung wird die zufällige Begegnung eines Ackergauls mit einem Kutschpferd dargestellt. Und das Kutschpferd verspottet den Gaul und macht sich über dessen Äußeres und seine plumpe Gangart lustig. Der Gaul erwidert schlicht, dass nur durch seine Arbeit das offenbar vergleichsweise luxuriöse Leben des Kutschpferdes möglich ist, da er die Nahrungsversorgung mit Getreide sicherstellt. Eine Auflösung der Begegnung findet abgesehen von dieser Replik nicht statt. Wir wissen also nicht, was das Kutschpferd darauf erwidert oder ob es vielleicht ins Nachdenken kommt oder so. Das findet also nicht statt. Stattdessen kommt in der zweiten Strophe, also diese Reflexionsebene, die Bildebene, also die Fabelhandlung, wird hier also verlassen. Gleichwohl die direkte Ansprache sich nach wie vor sozusagen an das Kutschpferd bzw. an jene, für die dieses stehen soll, richtet. Nämlich an diese vornehmen Müßiggänger. Und damit können wir hier uns vorstellen, ist wiederum der Adel gemeint oder zumindest ein Teil der adligen Bevölkerung, nämlich der, dessen Standesdünke hier so deutlich dargestellt wird. Die Fabel formuliert dabei einen doppelten Appell. Zum einen sind die Ackergäule, also die unterdrückten Bauern und Bürger, aufgefordert, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu zeigen. Und zum anderen sollen die Kutschpferde, also der Adel, mehr Demut zeigen und die Arbeit der unteren Schichten anerkennen. Diese teilweise impliziten Appelle werden von einer allgemeineren Betrachtung gerahmt und die finde ich hier an der Stelle grandios und die sind deutlich raffinierter als das, was wir bei Bürger haben, muss ich sagen. Was sind diese Betrachtungen? Es sind Betrachtungen über die Zufälligkeit, den ein Mensch in der Gesellschaft hat. Die Zufälligkeit des Standes in der Gesellschaft. Es sind eben nicht besondere Veranlagungen oder Vorsehungen, die diesen Platz bestimmen, sondern es ist der Zufall der Geburt und die sozioökonomischen Verhältnisse, in denen man aufwächst. Es heißt ja in der Fabel, denn stammtest du aus ihren Hütten, Konjunktiv, ne? Denn stammtest du aus ihren Hütten, wärst du in ihren Hütten aufgewachsen, wärst du geboren als einer der ihren, so hättest du auch ihre Sitten. Das bedeutet also, es ist nicht irgendwie Vorsehung, sondern es ist eben das Milieu, was einen prägt. Und das ist sozusagen avant la lettre. Also es gibt natürlich den Milieubegriff noch nicht. Der kommt erst viel, viel später in die Soziologie. Die Wissenschaft als Soziologie ist aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht begründet. Aber Gellert hat hier schon diesen doch sehr modernen Gedanken in seiner Fabel mit enthalten. So, also was kann man zu den ersten beiden Texten sagen? Sowohl Bürger als auch Gellert treffen hier den Nerv ihrer Zeit, in der absolutistische Monarchen besonders im Zuge der Aufklärung stark kritisiert wurden. An ihre Stelle traten nun zunehmend alternative Modelle von Herrschaft, zunächst durchaus noch mit adligem Personal, das aber dem Ideal eines aufgeklärten Absolutismus entsprechen sollte. Also der Adel sollte noch nicht ganz abgeschafft werden, aber er sollte nicht mehr so willkürlich seine Macht missbrauchen. Ja, und später wurde aber natürlich auch die Existenz des Adels an sich zumindest für einen Moment in der Historie in Frage gestellt. Und zwar natürlich insbesondere im Zuge der Französischen Revolution. In Deutschland bezeichnet man die Epoche, die sich der Französischen Revolution anschließt und die also hier ganz neue politische Gemengelagen mit sich bringt, ganz neue Ideen, auch ganz neue Konzepte, bezeichnet man diese Epoche als Vormärz. Und hier konkurrieren ganz gegensätzliche Kräfte wieder. Es sind konservative Kräfte, die also den Status quo beibehalten wollen. Und auf der anderen Seite sind es neue national-liberale Ideen. Und in dieser Zeit des Vormärz verfasst Theodor Fontane ein Gedicht um das Jahr 1841. Da ist Fontane noch sehr, sehr jung. Fontane ist Jahrgang 1819. Entsprechend ist er hier wie alt? Wir können schnell rechnen. 22. Unglaublich jung. Aber er schreibt schon Gedichte. Die Romane, die bekannten von Fontane, kommen natürlich erst viel, viel später. Aber er ist schon von Beginn an sehr produktiv, was Gedichte angeht. Und unter anderem das Folgende entsteht also in diesen jungen Jahren. Theodor Fontane, Berliner Republikaner. Berliner Jungen scharten sich vor einiger Zeit allabendlich nicht weit vom Kupfergraben und sangen Gott erbärmlich: Wir brauchen keinen König nicht, wir wollen keinen haben. Da endlich packt ein Fußgendarm, nicht eben allzu zart am Arm, den allergrößten Jungen und spricht: Hey Bursch, juckt dir das Fell, du Tausendsapperments-Rebell, was hast du da gesungen? Doch der Berliner, comme il faut, erwidert: Hab er sich nicht so und lass er sich begraben, wozu denn gleich so ängstlichlich? Wir brauchen keinen König nicht, weil wir schon einen haben. Ja, da merkt man schon, Fontane, das ist doch eine ganz andere Schnauze, das ist ein ganz anderer Ton als bei Bürger oder bei Gellert. Fontane ist an dieser Stelle, glaube ich, deutlich innovativer. Sein Text erfüllt das Kriterium, was wir oben schon angesprochen haben, nämlich das der einfachen Rezipierbarkeit, ebenso wie die bisherigen beiden Texte. Er verwendet hier allerdings ein Mittel, das relativ selten zum Einsatz kommt, nämlich der Dialekt. Mit dem Dialekt als Effekt ist das so eine Sache. Im Übermaß verfehlt er seine Wirkung, nämlich, und das wirkt als Überforderung und als Ablenkung vom eigentlichen Inhalt. Hier jedoch ist er wohl dosiert und auf eine Pointe hin ausgelegt, und deswegen ist es, glaube ich, ein funktionales und effektvolles Mittel. Zudem ist es ja auch nicht irgendein Dialekt, sondern der Berliner Dialekt oder umgangssprachlich die Berliner Schnauze. Und mit ihr verbunden ein kluger, subversiver Witz, der es ermöglicht, Autoritäten gerade so zu unterwandern. Gehen wir aber etwas genauer in den Text hinein. Am Beginn wird hier beschrieben, wo sich die Szene eigentlich abspielt. Wir sind am Kupfergraben in Berlin, also direkt an der heutigen Museumsinsel, auf der damals das Berliner Stadtschloss, also die königliche Residenz, stand. Heute ist es ja als Humboldt-Forum in neuer Funktion wieder aufgebaut. Zwischenzeitlich stand dort zu DDR-Zeiten der Palast der Republik, Erichs Lampenladen. Hier also stimmen die Berliner Republikaner revolutionäre Töne an und müssen damit zwangsläufig provozieren. Die Staatsgewalt, vertreten durch einen Gendarm, also einen Polizisten, reagiert nun darauf durch Gewaltandrohung. Denn diese Berliner Jungen, die hier die ganze Zeit rufen, wir brauchen keinen König, die stimmen damit ja Töne an und der Titel verrät es ja auch, dass sie also eine Republik wollen, dass sie also die Staatsstruktur komplett ändern wollen. Und das ist natürlich eine ganz revolutionäre Haltung, die hier nicht ungesühnt bleiben kann. Der Fußgendarm droht also, aber der Berliner antwortet, comme il faut, heißt es im Text. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie, wie es sich gehört. Ja, Fontane lässt gerne mal so ein bisschen französische Ausdrücke mit in seine Texte einfließen. Also der Berliner antwortet, wie es sich für einen Berliner eben gehört, gewitzt. Und er zieht den Hals also gerade noch aus der Schlinge, indem er seine Aussage von vorher durch eine, muss man sagen, pseudologische Wolte auf den Kopf stellt. Fontanes Gedicht ist damit kein sonderlich aggressiver und kämpferischer Text. Er ist auch kein so belehrender Text wie vielleicht der von Gellert, sondern eher die kluge Beobachtung eines Zeitgenossen, der die Stimmung in Berlin einfängt. Der Berliner übt seinen subversiven Witz, geht aber nicht so weit, zur offenen Revolte aufzurufen. Das wäre denn eben doch zu ungemütlich. Fontane zeigt uns mit seinem Text aber auf jeden Fall eines: Humor und Politik schließen sich nicht unbedingt aus. Gänzlich ohne Humor ist dann aber das letzte Textbeispiel, das ich heute hier einbringen möchte. Wir machen dafür einen zeitlichen Sprung, und zwar in unser Jahrtausend. Günter Grass Text, was gesagt werden muss, von 2012 ist im Gegensatz zu den bisher gehörten wesentlich konkreter, was den politischen Kontext und die erhoffte zu erzielende Wirkung angeht. Er hat aber in der Form ganz massive Unterschiede nochmal zu den anderen drei Texten. Und ich glaube, er ist deswegen ein doch sehr spannender. Ich trage den Text zunächst vor und muss dann aber wahrscheinlich einiges zu seinem zeitgeschichtlichen Kontext in Erinnerung rufen, denn mittlerweile ist das ja auch wieder über 10 Jahre her. Günter Grass. Was gesagt werden muss. Warum schweige ich? Verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Doch warum untersage ich mir, jenes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsend nukleares Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist? Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestands, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Jetzt aber, weil aus meinem Land, das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, mal um mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muss. Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbiete diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit dem Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten? Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir, als Deutsche belastet genug, Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin. Zudem ist zu hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien, den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen, dass eine unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potenzials und der iranischen Atomanlagen durch eine internationale Instanz von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben, und letztlich auch uns, zu helfen. So viel also zum letzten Text für die heutige Folge. Ja, Grass verfasste diesen Text am Ende seines Lebens, ganz genau so, wie im Gedicht gesagt, quasi mit letzter Tinte. Er hat den Text 2012 verfasst und starb wenige Jahre später, 2015, im Alter von 87. Der Text ist nun natürlich nicht sein bedeutendster. Grass ist in erster Linie Romancier und Verfasser von Novellen. Zu nennen ist für allem die Danziger Trilogie, bestehend aus der Blechtrommel, Katz und Maus und den Hundejahren. Für die Blechtrommel hat er schließlich auch 1999 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Daneben gibt es sicherlich auch eine ganze Reihe von Gedichten, die aber keine auch nur annähernd vergleichbare Beachtung in der Kritik gefunden haben, wie seine Prosatexte. Neben Lyrik und Prosa sind noch essayistische und autobiografische Texte von Grass zu nennen, die eine gewisse Bedeutung haben. Wichtig ist dabei vielleicht auch, dass Grass sich erst im hohen Alter, im Jahr 2006, zu seinen Verfehlungen in der Jugend bekannt hat. Er war in jungen Jahren, im Alter von 17, Mitglied der Waffen-SS und arbeitet dies in seinem Text beim Häuten der Zwiebel auch auf. Er betont gleichwohl, nie an Kriegsverbrechen der Nazis beteiligt gewesen zu sein. Er selbst habe nie einen Schuss abgegeben. Allerdings muss man sagen, er hat beim Nachladen von Panzern geholfen. Und also ganz unbefleckt ist das dann vielleicht am Ende doch nicht. Ja, also für Grass war das fortan immer so ein gewisser Makel in seiner Biografie. Gerade er, der doch so etwas wie das literarische schlechte Gewissen der Deutschen verkörperte, war nun selbst nicht mehr unbefleckt. Und dieser Umstand ist auch in der Rezeption des hier eben vorgetragenen Gedichts nicht unwichtig, das am Ende von Grass Leben nochmal für eine sehr laute und lebendige Debatte gesorgt hat. Zunächst muss man sich ein wenig die politische Situation der Zeit vor Augen führen. Damals lag der Fokus der Weltpolitik sehr stark auf einer Region, nämlich auf Israel und auf dem Iran. Insbesondere letzterem warf man vor, ein Atomwaffenprogramm zu betreiben und den Weg zur Atombombe und das gegen den Willen der Weltmächte anzustreben. Für Israel bedeutete dies eine ganz konkrete Bedrohung. Dazu muss man wissen, dass es zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten enorme Spannungen gab, obwohl sie nicht einmal direkt benachbart sind. Ja, aber trotzdem sind die Unterschiede sehr groß und der Konflikt ist da. Israel ist ein jüdischer Staat, der neu gegründet wurde und der auch zum Beispiel im Zuge des Sechstagekrieges sich einige Gebiete einverleibt hat, palästinensische Gebiete. Und das hat natürlich zu Spannungen geführt. Israel also als jüdischer Staat auf der einen Seite, während der Iran ein überwiegend natürlich muslimisches Land ist, in dem der schiitische Islam vorherrscht. Die religiösen Unterschiede und die Tatsache, dass der Iran den Zionismus und die Existenz Israels als grundsätzlich illegitim betrachtet, enthalten nun natürlich naturgemäß einigen Sprengstoff. Dazu kommen geopolitische Interessen. Der Iran verfolgt eine anti-israelische Rhetorik und er unterstützt Terrorgruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen, die Israel als Feind ansehen und ja, eben terroristische Aktivitäten gegen dieses Land durchführen. Dies führt bis heute zu direkten Konflikten und Spannungen in der Region. Die westlichen Länder stellten sich dabei stets auf die Seite Israels. Deutschland hat sich aufgrund seiner Geschichte vielleicht immer in besonderer Weise diesem Land verpflichtet gefühlt und belieferte es auch mit Waffen. In die Zeit von Grass Text fällt die Lieferung eines atomwaffenfähigen U-Bootes von Deutschland an Israel. Das war keinesfalls das erste und auch heute werden immer noch solche U-Boote geliefert, die gut und gerne mal 3 Milliarden Euro kosten können. Davon wird einiges vom Staat bezuschusst. Ja, Deutschland subventioniert das Ganze, auch aufgrund der deutschen Schuldfrage. Aber das ist also auch ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor, möchte ich mal sagen. Und natürlich nach wie vor ein Politikum. Ja, so viel zum Kontext. Und nun zu Grass Gedicht, der also mitten in diese Gemengelage hinein schreibt. Grass schickte den Text an mehrere Tageszeitungen, die ihn zeitgleich veröffentlichten. Und auch die Reaktionen erfolgten sozusagen zeitgleich, denn die anderen Redaktionen wussten ja Bescheid, die konnten also darauf sehr schnell reagieren. Und es gibt also unheimlich viele Artikel dazu, Repliken auf diese Artikel, verschiedene Meinungsbilder hier und da. Es gab ganz viele Fernsehsendungen. Und zu dieser ganzen Causa gibt es auch eine eigene Monographie von Heinrich Detering. Die ist über 300 Seiten lang und sie arbeitet das also alles ganz minutiös auf. Für den Podcast ist es aber offensichtlich zu weit. Ich habe es aber hier an der Stelle mal erwähnt. Wer sich dafür interessiert, findet da wirklich erschöpfend alles, was es dazu zu wissen gibt. Aber wir wollen uns hier mit dem Text befassen. Und was kann man zu dem nun also sagen? Vielleicht ist es beim Hören schon aufgefallen. Es ist kein ganz typisches Gedicht, sondern eher ein auf Zeilen gebrochener Prosatext. Grass gliedert diesen in 9 Strophen unterschiedlicher Länge und Thematik. Poetisch ist dieser Text nun keinesfalls in dem gleichen Maße wie andere Gedichte, vielleicht auch wie das Fontane-Gedicht oder das von Gellert, was wir vorher gehört haben. Wenngleich es natürlich einen gewissen Sprachrhythmus gibt, der sich durch die Sätze zieht. Das sind häufig sehr komplexe Sätze. hypotaktische Sätze, Satzkonstruktionen. Und auch gibt es natürlich Figuren der Wiederholung und Variation. Es ist also sprachlich natürlich durchgearbeitet. Das soll jetzt nicht heißen, wenn ich sage, es ist nicht poetisch, dass es nicht formal durchgearbeitet ist. Aber ein Gedicht vergleichbar etwa mit dem von Bürger oder Fontane ist es allerdings kaum noch. Hier tritt die ästhetische Funktion beinahe vollkommen hinter die politische Intention und die Appellfunktion zurück. Zentrales Thema der meisten Strophen ist ein bestimmtes Motiv, nämlich das Motiv des Schweigens und Verschweigens, mit dem der Autor, der hier ganz offenkundig mal identisch mit dem lyrischen Subjekt ist, brechen möchte. In seinen Augen sogar brechen muss. Er beschreibt und kritisiert, dass in Deutschland jedwede Kritik an Israel verschwiegen wird. Die deutsche Schuldfrage der Ermordung an den Juden führe dazu, dass man für mögliche Fehler dieses Landes blind sei oder sich zumindest einer Meinungsäußerung enthalte. Grass warnt aber davor, dass aus dieser Haltung eine gefährliche Situation entstehen könnte. Er warnt davor, dass Israel den atomaren Erstschlag gegen den Iran begehen könnte, was unabsehbare Folgen nach sich ziehen würde. Ganz abgesehen davon, dass niemand einen Atomkrieg wollen kann, sei Deutschland aber aufgrund der U-Boot-Lieferung quasi ein Mittäter einer solchen möglichen Aggression. Dabei sei allerdings auf der anderen Seite bis dato unbewiesen und bloß vermutet, dass der Iran selbst überhaupt so eine eigene Atombombe besitzt. Israel hingegen besitzt ganz offenkundig atomwaffenfähige Sprengköpfe und das ist ein offenes Geheimnis. Ja, es entziehe sich im Gegensatz, Israel entziehe sich aber im Gegensatz zu den anderen Atommächten der Welt, den USA und Russland zum Beispiel, aber vollkommen der Kontrolle und Aufsicht eines solchen Programms. Das ist für Grass also der politische Kasus Knaxus. Er möchte also an der Stelle auch mal sozusagen die Perspektive wechseln und dafür sorgen, dass Deutschland auch mal mit anderen Augen auf die israelisch-deutsche Beziehung blickt. Und in den anderen Strophen geht es sehr stark darum, dass Grass jetzt sehr vorausschauend reflektiert, dass man ihn, wenn er mit diesem Schweigen also bricht, für dahin kritisieren wird und zum Beispiel als Antisemiten brandmarken könnte. Das wird in Strophe 4 ganz explizit gemacht, ist aber syntaktisch etwas kompliziert und daher lese ich die Stelle hier nochmal vor. Da heißt es, das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Grass ist sich also sehr wohl bewusst, wie man seinen Text besprechen wird, ist aber der Meinung, dass es am Ende unterm Strich doch wichtiger sei, einmal diese Perspektive und Position zu äußern, als weiterhin zu schweigen. Er weiß auch, dass seine persönliche Vergangenheit gegen ihn ausgespielt werden kann und wird. Doch die mögliche Gefahr einer Eskalation zwingt ihn quasi dazu, sich hier einmal deutlich und warnend zu äußern, sich sozusagen auch in die Schusslinien der Kritik zu begeben. Er beendet seinen Text mit einem langen und komplizierten Aufruf, der sowohl für Israel als auch den Iran eine strenge Atomwaffenaufsicht fordert und den unbedingten Verzicht auf Gewalt. Letztlich also ein pazifistischer Aufruf. Man könnte nun meinen, dass daran doch nichts Verwerfliches sei. Was ist verkehrt daran zu sagen, Atomprogramme müssen unter Aufsicht gestellt werden? Was ist verkehrt daran zu sagen, auf Gewalt ist zu verzichten? Doch die Presse, die Politik und auch SchriftstellerkollegInnen haben Grass nach der Veröffentlichung seines Textes, wie von ihm ja erwartet, massiv attackiert und gerügt. Das Hauptargument war, dass er die Opfer-Täter-Relation auf den Kopf gestellt habe. Israel, das als Staat existenziell bedroht werde und sich verteidigen müsse, kaufe die U-Boote eben aus Gründen der Absicherung, nicht aus Gründen eines Präventivschlags. Und Deutschland müsse, so geht die Argumentation weiter, auch aufgrund seiner historischen Schuld, dies unbedingt unterstützen. Der Iran hingegen sei der Aggressor. Und diese Umkehrung, die Krass hier vornimmt, entlarve seinen Antisemitismus. Das war also sozusagen die Stoßrichtung der Kritik an ihm. Es gab auf der anderen Seite aber auch Stimmen, die Krass beigepflichtet haben und die sich für ein intensives Monitoring der Atomprogramme beider Länder eingesetzt haben. Und tatsächlich haben die Atomgroßmächte ein solches Abkommen, zumindest mit dem Iran, auch wenige Jahre später geschlossen. Dieses Abkommen ist aber dann vor allem unter der Trump-Regierung einseitig aufgehoben worden und bis heute ist eine Wiederauflage immer noch fraglich. Und mithin kann man sagen, dass das Problem immer noch existiert, nur hat sich der Fokus der Weltpolitik ja momentan ganz anderen Regionen zugewandt. Wir waren gedanklich sehr auf Hongkong fokussiert, dann später Mali, natürlich die Ukraine und sorgenvoll blicken wir auch immer wieder auf Taiwan. Ja, für den Iran ist da zurzeit also nicht so der Fokus da, obwohl das Problem immer noch besteht. Ich möchte an dieser Stelle politisch keine Partei ergreifen, weder für noch gegen Krass-Position. Dazu fehlt mir ganz eindeutig auch die Kompetenz. Aber zumindest so viel möchte ich sagen. Die Diskussion, die er angeregt hat, scheint mir eine wichtige und eine, die nicht abgeschlossen ist bis dato. Mir geht es an der Stelle eher darum, hier auf den Text, auf seine Strategien und auf seine poetische Qualität zu blicken. Und da kann man unterm Strich nur festhalten, dass Krass hier die ästhetische, poetische Form nicht sucht, sondern die Klarheit in der Aussage und das ist also eine ganz andere Herangehensweise als die drei Texte, die wir vorher gehört haben. Ja, und damit sind wir jetzt fast bei Minute 50 angekommen. Es ist eine relativ lange Folge geworden, hatte ich so gar nicht geplant. Und deswegen mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss. Und mir bleibt nur eines zu sagen, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.